Eine Gesellschaft, die kriegstüchtig werden will, muss soldatische Tugenden wiederbeleben, die in den vergangenen 80 Jahren an Strahlkraft verloren haben. Die Tapferkeit vor dem Feind ist so eine Tugend. In Kriegszeiten gibt es Orden für jene, die dem Feind mutig entgegengetreten sind. Ingeborg Bachmann, die österreichische Dichterin, hat sich einen anderen Orden erdacht und um den soll es heute gehen. Es ist der armselige Stern der Hoffnung. Er wird verliehen für die Tapferkeit vor dem Freund. Wer verdient ihn? Und wie lebt es sich mit dieser Auszeichnung? Freut man sich darüber oder trägt man den Orden als Keinsmal, als ein bleibendes Zeichen des Schmerzes? Der Tapferkeit vor dem Freund bedarf es in vielen Lebenslagen. Der einen zerreißt es dabei fast das Herz, ein anderer geht locker über Skrupel hinweg. Ich will mich der Tapferkeit vor dem Freund in ganz unterschiedlichen Lebenslagen zuwenden. Doch zunächst das Gedicht von Ingeborg Bachmann.
Der Krieg wird nicht mehr erklärt, sondern fortgesetzt. Der Held bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache ist in die Feuerzonen gerückt. Die Uniform des Tages ist die Geduld, die Auszeichnung, der armselige Stern der Hoffnung über dem Herzen. Er wird verliehen, wenn nichts mehr geschieht, wenn das Trommelfeuer verstummt, wenn der Feind unsichtbar geworden ist und der Schatten ewiger Rüstung den Himmel bedeckt. Er wird verliehen für die Flucht von den Fahnen, für die Tapferkeit vor dem Freund, für den Verrat unwürdiger Geheimnisse und die Nichtachtung jeglichen Befehls.
Klaus Mertes, Priester und Jesuit, wusste um das Risiko, als er sich 2010 entschloss, den Missbrauchsskandal am Canisius-Kolleg öffentlich zu machen. Das Canisius-Kolleg ist ein katholisches Gymnasium der Jesuiten in Berlin. Klaus Mertes war damals Rektor. Er kann genau sagen, wann er den Stein ins Rollen gebracht hat, der die römisch-katholische Weltkirche bis heute beschäftigt. Es war der 14. Januar 2010. An diesem Tag standen drei ehemalige Schüler des Canisius-Kollegs vor ihm. Anlässlich des Jubiläums ihres Abiturs vor 30 Jahren wollten sie sicher gehen, dass zwei ehemalige Lehrer nicht eingeladen werden, die sexuellen Missbrauch verübt hatten. Die drei ehemaligen Schüler gaben Klaus Mertes die Erlaubnis, den Missbrauch publik zu machen. Er schrieb einen öffentlichen Brief. Damit begann die umfassende Aufarbeitung dieser Fälle sexualisierter Gewalt. Völlig überraschend kam diese Offenbarung der drei Schüler für den Schulleiter nicht. Zweimal hatte Mertes bereits von sexuellen Übergriffen gehört, beide Male aber im Rahmen eines vertraulichen Gesprächs und mit der ausdrücklichen Bitte, dies vertraulich zu behandeln. Jetzt gab es das Mandat, dem auch öffentlich nachzugehen. Was besonders schockierend für Klaus Mertes war, ihm wurde bewusst, dass es sich offensichtlich nicht um einzelne Übergriffe handelte. Es gab ein System des Missbrauchs, hinter dem möglicherweise noch hunderte weitere Fälle liegen könnten. Klaus Mertes ahnte, was das für ihn, für die Lehrerschaft, aber auch für die Schüler bedeutet. Gerade noch galt das Canisius-Kolleg als Elite-Gymnasium. Plötzlich hatte sich vom Lehrer bis zum Fünftklässler jeder mit der Frage zu befassen, ob er Täter, Mitwisser oder Opfer eines Skandals sei. Aber die Notwendigkeit, dem nun auch nachzugehen, duldete keinen Aufschub und keine Absicherung durch Vorgespräche in Hinterzimmern. Klaus Mertes erlebte, neben dem Zuspruch, dass nun endlich öffentlich gemacht wird, was über Jahrzehnte verschwiegen wurde, erheblichen Gegenwind. Es gab Vorwürfe aus den eigenen Reihen. Klaus Mertes wurde als Nestbeschmutzer diffamiert. Opferverbände misstrauten der Gründlichkeit seiner Recherche. Am meisten zu schaffen machte ihm, wenn er als Held gefeiert wurde, der so ganz anders sei als all die anderen Priester, die doch unisono potenzielle Missbrauchstäter seien. Wie geht es einem, wenn man die Tapferkeit vor den Freunden im Alltag durchzustehen hat? Das wollte ich von ihm wissen. Klaus Mertes erzählte mir, das schafft man nur, wenn man Freundinnen und Freunde hat, die dies mittragen. Und wenn man überzeugt ist, dass der Satz aus dem Johannesevangelium tatsächlich gilt: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Zwei Lebenshaltungen sind Klaus Mertes besonders wichtig. Man darf nicht neugierig sein und man darf nicht eitel sein. Neugierig im Wortsinn, von der Gier getrieben nach Neuigkeiten. Wer in dieser Situation die Medien verfolgt, das Auf und Ab von Lobeshymnen und Diffamierung, der gerät ins Straucheln. Befehl und Gehorsam, das muss ein Soldat lernen. Nur so kann eine Armee funktionieren. Immerhin, in unserer Verfassung gibt es einen Vorbehalt. Befehle dürfen verweigert werden, wenn sie gegen das Gewissen verstoßen. Doch, wie soll ein Soldat im Einsatz prüfen, welche Folgen sein Gehorsam letztlich hat? Er steht in einer langen Befehlskette, die für ihn oft nicht durchschaubar ist. Doch es gibt Situationen, da scheint alles klar zu sein. Und selbst dann bedarf es einer großen inneren Kraft, Nein zu sagen und sich einem unmenschlichen Befehl zu verweigern. Davon erzählt eine Begebenheit aus dem Jugoslawienkrieg.
Männer der Gegenseite, egal welchen Alters, egal welcher Einstellung, sollten sterben. Männliche Muslime, die man in Srebrenica aufgreifen konnte, wurden in Busladungen verfrachtet, um sie zu töten. Es war eines von vielen Erschießungskommandos im Jugoslawienkrieg. Die Soldaten hatten das Feuer auf eine Gruppe von Männern eröffnet. Und nun standen sie vor einem Leichenberg. Plötzlich erhob sich ein etwa 6-jähriger Junge und sagte: »Papa, wo bist du?« Sofort befahl der Offizier, auch dieses Kind zu erschießen. Doch die Männer weigerten sich. Keiner war bereit, das Feuer auf den Jungen zu eröffnen. Einer entgegnete: »Du hast selbst eine Pistole, erschießt du ihn?« Aber auch der Offizier war nicht in der Lage, diesem Kind in die Augen zu schauen und es zu ermorden. Nun lautete der Befehl, den Jungen mit der nächsten Ladung Totgeweihter zu eliminieren. Die Soldaten brachten ihn jedoch in ein Krankenhaus, wo er versorgt wurde und überlebte.
Der Offizier wurde nach dem Krieg zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Befehlsverweigerung der Soldaten blieb unbemerkt. Die Soldaten, von denen hier die Rede ist, sind Verbrecher. Sie haben viele unschuldige Männer und Jungen getötet. In dieser einen Situation aber hatten sie den Mut, Nein zu sagen und sind mit vollem Risiko ihrem Herzen gefolgt. War es Tapferkeit vor dem Freund, als Rosa von Braunheim am 10. Dezember 1991 in einer Sendung des RTL seine schwulen Kollegen Habe Kerkeling und Alfred Biolek als homosexuell geoutet hat? Waren die drei überhaupt befreundet? Die drei verbindet ihre Prominenz im Fernsehen und ihr Schwulsein, aber sie gingen ganz unterschiedlich damit um. Rosa von Braunheim hat den Kampf gegen die Diskriminierung von Schwulen zu seinem Lebensthema gemacht. Habe Kerkeling und Alfred Biolek haben ihr Schwulsein zumindest damals als Privatsache betrachtet, die niemanden etwas anging. Beide reagierten sauer, als sie sich in den Schlagzeilen nicht nur der Boulevardpresse wiederfanden. Ich erinnere mich an meine Empörung über diese Bloßstellung. Neben dem behaupteten gesellschaftspolitischen Anliegen vermutete ich auch Profilierungsabsichten hinter dieser Aktion. Mit einigem Abstand schauten allerdings selbst die damals schwer gekränkten Entertainer differenzierter auf diese Zeit der öffentlichen Diskussion. In der Rückschau geht es tatsächlich weniger um die vorgeführten Personen. Man erinnert sich vielmehr an den gesellschaftlichen Wandel, der sich seither vollzogen hat. Wenn es um die Tapferkeit vor dem Freund geht, fällt das Urteil selten eindeutig aus. Häufig bleibt ein ambivalentes Gefühl auf beiden Seiten. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Mit diesem Satz kommentiert man schulterzuckend, wenn eine ganze Berufsgruppe in dem versagt, was ihre ureigene Aufgabe ist. Die bundesdeutsche Justiz, die doch Recht zu sprechen hätte, hat in der Aufarbeitung der Nazizeit kläglich versagt. Liest man heute in den Zeitdokumenten der 50er und 60er Jahre, ist man fassungslos. Wie konnten Richter das Recht dermaßen mit Füßen treten? Unvorstellbar auch das Versagen der Kirchen gegenüber dem Missbrauch von Geistlichen an ihren anvertrauten Menschen. Auch da lässt sich über viele Jahrzehnte zurückverfolgen, dass nicht die Opfer geschützt wurden, sondern das Ansehen der Institution. Auch Dienstvergehen innerhalb der Polizei sind nur schwer zu ahnden. Wenn man für die Verfolgung auf Aussagen der eigenen Kolleginnen und Kollegen angewiesen ist. Und so könnte man fortfahren und Berufsgruppe für Berufsgruppe durchgehen. In der Strafprozessordnung gibt es einen Passus, der es nahen Familienangehörigen erlaubt, nicht gegen die eigenen Verwandten auszusagen. Damit wird dem Bedürfnis nach rechtlicher Klärung eine Grenze gesetzt, weil der Schaden, den das familiäre Zerwürfnis letztlich auch für die Gesellschaft nach sich zieht, als zu groß eingeschätzt wird. Ein solches Zeugnisverweigerungsrecht gibt es gegenüber Berufskolleginnen und Kollegen nicht. Und das ist gut so. Und doch gilt es zu respektieren, dass es einer Abwägung bedarf, welche Regelverstöße auf welcher Ebene zu klären sind und ab wann man sich zum stillen Komplizen oder sogar zum Förderer von Verbrechen macht. Wer hier zu einem schnellen und harten Urteil kommt, hat vielleicht zu kurz auf sich selbst geschaut. In der Schule war man nicht etwa ein Aufklärer, wenn man dem Lehrer ein Fehlverhalten überbrachte, sondern eine Petze. Doch irgendwann ist eine Grenze erreicht. Dann muss man all seinen Mut zusammennehmen, alles auf den Tisch legen und auf Klärung beharren. Die Tapferkeit vor dem Freund, das ist eine Gewissensfrage. Und das Gewissen muss trainiert werden. Ingeborg Bachmann wusste, wie schwer es einem werden kann, dem Gewissen auch dann zu folgen, wenn dadurch die Loyalität zu vertrauten oder anvertrauten Menschen auf dem Spiel steht. Deshalb erdichtet sie einen Orden dafür, den armseligen Stern der Hoffnung. Für die Tapferkeit vor dem Freund, für den Verrat unwürdiger Geheimnisse und die Nichtachtung jeglichen Befehls.